Ich möchte zu unserer Einstimmung auf den heutigen Abend ein paar Verse lesen aus dem Jakobusbrief. Jakobus Kapitel 1, Vers 21 und folgende. Dort sagt Jakobus: Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wir haben diesen Abend die Gelegenheit, schon das fünfte Mal in einen Spiegel zu schauen. Ich denke, nicht nur mir ging es so, dass das Richterbuch ja wie ein Spiegel vor meine Augen gestellt wird und ich mich selbst darin sehe. Und die Frage gilt an uns: Was tun wir damit? Sind wir so wie dieser Mann, den Jakobus beschreibt, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut, sich erkennt, aber sich auf den Hacken umdreht, wegläuft und wieder vergisst, wie er ausgesehen hat? Lasst uns Gott jetzt darum bitten, dass er uns davor bewahrt, so wie dieser törichte Mann zu sein. Bitten wir Gott darum, dass er uns nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes sein lässt. Stehen wir auf zum Gebet.
Was heißt Glauben? Glauben heißt an Gott sich halten, gleich als könnten wir ihn sehen. Glauben heißt ihn lassen walten, wenn wir ihn auch nicht verstehen. Glauben heißt, ihm ganz vertrauen, führt durch Dunkel seine Hand. Glauben heißt, auf Jesus schauen, ist der Weg auch unbekannt. Glauben heißt, sich willig schicken in die Leiden dieser Zeit. Glauben heißt, mit frohen Blicken vorwärts schauen zur Ewigkeit. Glauben heißt, aufs Wort sich gründen, wenn auch alles wankt und fällt. Glauben heißt, in Jesus finden, Frieden in der Angst der Welt.
Der Name Jesu ist so wunderbar. In diesem Sinne einen gesegneten Abend. Wir sind im Buch der Richter, Kapitel 6, angelangt. Heute Gideon. Gestern war die Geschichte von Deborah und Barak. Die endete mit einem Nagel durch den Kopf des Feindes, des heidnischen Denkens. Die Geschichte Gideons endet mit einem, also der Nagel durch den Kopf ging durch eine Frau bei Sisera. Und die Geschichte Gideons endet mit einem Mühlstein auf den Kopf des Abimelech, auch durch eine Frau, Kapitel 9. Aber wir sind jetzt in Kapitel 6, aber diese Kapitel gehören zusammen. Kapitel 6 bis 9. ist die Geschichte Gideons. Abimelech war ein Tyrann, sein Sohn, der ihm folgte. Einer seiner Söhne, muss ich sagen, der Sohn einer Nebenfrau. Der Unterschied zwischen dem Nagel durch den Kopf und dem Mühlstein auf den Kopf, der Unterschied ist, dass der Nagel durch den Kopf des Feindes ging, eines Kanaaniters, aber der Mühlstein ging auf den Kopf eines Israeliten. eines selbsternannten Richters, der kein Richter war, ein Tyrann. So verschlechtert sich die Situation. Aber wir wollen uns der Reihe nach die Begebenheit lesen. Kapitel 6. Gideon hatte einen guten Anfang. Wir werden sehen, das Ende ist nicht so gut, wie wir uns das wünschten. Lesen wir die ersten Verse. Richter 6, Vers 1 bis 4. Die Söhne Israels taten, was böse war in den Augen Jahwes, und Jahwe gab sie 7 Jahre in die Hand Midians. Entschuldigung, ich lese Jahwe statt Herr. In meiner Bibel steht da Jahwe, und also das ist der hebräische Name, der hier steht. Also ich versuche immer Herr zu lesen, dann kommen Sie besser mit. Vers 2, und die Hand Midians wurde stark über Israel. Vor Midian richteten sich die Söhne Israels die Klüfte zu, die in den Bergen sind, und die Höhlen und die Bergfestungen. Und es geschah, wenn Israel gesät hatte, so zogen Midian und Amalek und die Söhne des Ostens herauf. Sie zogen herauf gegen sie, und sie lagerten sich gegen sie und verdarben den Ertrag des Landes bis nach Gaza hin. Und sie ließen keine Lebensmittel übrig in Israel, weder Kleinvieh noch Rind noch Esel. Die Midianiter waren ziemlich schlau. Sie schneiden die Nahrungsmittelzufuhr ab für die Israeliten. Und Israel will die Ernte einbringen, und die Midianiter kommen und rauben ihnen die Ernte weg, und sie lassen die Israeliten hungern. Ein Volk ohne Nahrungsversorgung kann nicht kämpfen. Essen ist also wichtig. Denken wir daran, Gott hat Israel erlöst, aus dem Lande Ägypten heraufgeführt ins Land, wo Milch und Honig fließt. Aber jetzt haben sie statt Milch und Honig haben sie leere Bäuche und ein verwüstetes Land. Wieso kam es so weit? Die Söhne Israels haben wieder Götzendienst getrieben. Gott hat sie wieder gezüchtigt. Vers 4, die Midianiter, sie lagerten sich gegen sie und verdarben den Ertrag des Landes bis nach Gaza hin, also bis zum Gazastreifen. Und sie ließen keine Lebensmittel in Israel übrig, weder Kleinvieh noch Rind noch Esel. Keine Lebensmittel, keine Nahrung für sich selbst und für andere. In Kapitel 4 erinnern wir uns, da hatten sie keine Waffen. Jetzt ist die Situation schlimmer, jetzt haben sie keine Nahrungsmittel mehr. Vers 5, denn sie zogen herauf, die Midianiter, sie zogen herauf mit ihren Herden und mit ihren Zelten. Sie kamen wie die Heuschrecken an Menge, und sie und ihre Kamele waren ohne Zahl. Und sie kamen in das Land, um es zu verderben. Und Israel verarmte sehr wegen Midian. Und die Söhne Israels riefen zu Jahwe, zu dem Herrn. Also Israel verarmt. Die Israeliten verstecken sich, anstatt Licht und Salz zu sein, anstatt ein Zeugnis zu sein, mitten in der Heidenwelt, halten sie sich in den Höhlen und Klüften verborgen. Ja, wenn man ungehorsam lebt, dann bringt man Gott nur Unehre ein und verpasst den eigentlichen Sinn und Ziel des Lebens. Sie konnten sich gar nicht mehr richtig ernähren, sie konnten auch hatten keine Kraft mehr. Wir werden wieder, auch in dieser Geschichte, werden wir immer wieder Parallelen suchen zu heute. Wir werden schauen, wir werden sehen, es gibt immer Parallelen. Parallelen zum Volk Gottes heute, zum Volk Gottes in allen Zeiten, aber heute besonders. Auch heute gibt es in Gemeinden solche verwüstenden Midianiter, Nomaden, die da herumziehen und Zank und Zwietracht anrichten und den Leuten die Nahrung stehlen, verwüstete Gemeinden zurücklassen. Es gibt schlimme Situationen, wenn man herumkommt. Es gibt schlimme Gemeindesituationen. Es ist sehr traurig, wenn man rausgeht auf die Straße und man singt und predigt den Leuten, dass sie in Jesus Christus Sättigung und Fülle bekommen. Und dann kommt man in die Gemeinde und man verdurstet und verdorrt vor lauter keine Nahrung bekommen. Das haben wir heute oft, hungernde Gemeinden. Von daher können wir sehen, es gibt viele Parallelen. Wir lesen weiter. Vers 7, es geschah, als die Söhne Israels wegen Midian zu Jahwe schrien, zu dem Herrn schrien, da sandte der Herr einen Propheten zu den Söhnen Israels und er sagte zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich führte euch aus Ägypten herauf und führte euch aus dem Haus der Knechtschaft und ich errettete euch aus der Hand der Ägypter und aus der Hand all eurer Bedrücker und ich vertrieb sie vor euch und euch um euch ihr Land und habe euch ihr Land gegeben. Und ich sagte zu euch, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht die Götter der Amoriter fürchten, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Der Herr hat ein moralisches Recht auf unseren Gehorsam. Hier waren diese undankbaren Israeliten. Der Herr zeigt ihnen, schaut, was ich getan habe. Ich habe das und das und das und das habe ich getan. Und ihr? Ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Oft ist es so, dass diese schlimmen Situationen in Gemeinden entstehen durch Ungehorsam. Diese hungernden Gemeinden entstehen durch Ungehorsam. Wir sind erlöst durch den Herrn. Er hat uns ein herrliches geistliches Erbe hineingeführt. Wir sind so nahe ans Paradies gekommen, so nahe, wie man nur auf Erden kommen kann. Und dann werden wir ungehorsam und meinen dabei, die paradiesischen Zustände, die werden schon bleiben. Ungehorsam dem Wort Gottes gegenüber und Untreue dem Herrn gegenüber bringt geistliche Wüste. Und das haben wir, diese Situation haben wir, also eine wirkliche tiefe Verfallserscheinung. Und der Herr lässt es zu. Der Herr lässt es zu, dass man die Folgen fühlt, die Folgen von dem Ungehorsam. Der Herr lässt die Midianiter kommen, es hätte nicht so sein müssen. Die Midianiter werden auch Ismaeliter genannt in Richter 8, Vers 24. Einmal heißen sie so, einmal so, auch in 1. Mose 37, dort wo der Josef verkauft wird, heißen sie auch einmal Midianiter und einmal Ismaeliter. Die waren irgendwie verwandt. Jedenfalls ein Nomadenleben führten sie, das heißt, sie zogen herum, sie plünderten, sie raubten, sie achteten niemandes Besitz, sie hatten keinen Respekt vor der Arbeit der anderen. Der Ismael war ein Wildesel, hat es damals geheißen, als er geboren wurde und als er groß wurde. Ein Wildesel, seine Hand gegen alle und aller Hand gegen ihn. Also, Das waren die Ismaeliter damals. Auch heute gibt es solche Ismaeliter in den Gemeinden, die bringen Zank und Zwietracht und Übles. Was soll man dagegen tun? Nun, Gideon wird den Auftrag bekommen, die Baalsgötzen zu zerstören, die Baalsanbetung zu vernichten und das alles wiederherzustellen, den guten Zustand wiederherzustellen, die Herrschaft Gottes wieder aufzurichten. Aber das wird bedeuten, dass er zuerst einmal gegen die eigenen Brüder kämpfen muss, gegen die eigenen Stammesgenossen wieder auftreten müsse und ihnen sagen, so geht's nicht, die eigenen Nachbarn. Er wird die Altäre niederreißen müssen, auch wenn viele dagegen sind. Das ist nicht leicht, wenn man gegen die eigenen Brüder vorgehen muss, wenn man ihnen sagen muss, so geht es nicht, Geschwister. Das ist, man steht manchmal alleine da, wie Gideon. Eine unbiblische Praxis kann sich so weit weiter fortpflanzen, so weit ins Leben des Volkes Gottes eindringen, dass man gar nicht mehr merkt, wie unbiblisch man geworden ist. Das gibt diese hungernden Gemeinden. Und da braucht es Gideons, die auftreten und die zurückführen zur biblischen Wahrheit, auch wenn das Streitigkeiten auslöst. Man sagt ja heute, nur nicht streiten. Ja, nur nicht streiten. Jerubbaal wird er heißen, der Gideon. Der Herr streite gegen ihn. Der Baal streite gegen ihn. Er musste streiten. Er musste weil das Volk so weit abgewichen war. Also wir sehen hier, dass diese ganze Geschichte, die wir lesen werden, sie ist äußerst aktuell für uns. Konflikte sind schon genügend vorhanden im Volk. Nun, der Heilige Geist wird ihnen nicht gleich zuerst sagen, komm, reiß den Baals Altar um. Nein, vorher muss er was anderes tun. Vorher wird Gideon was ganz, ganz Wichtiges tun müssen, denn denken wir dran, das war die Absicht des Feindes, die Nahrungsmittelzufuhr abzuschneiden. Das war die erste Taktik. Keine Nahrung mehr für die Israeliten. Und Gideon muss, bevor er irgendwas anfängt, muss Gideon was anderes tun. Er muss Acht geben, dass Israel nicht ausgehungert wird. Und er muss zuerst mal selber schauen, dass er eine gute Nahrung hat. Also er muss zuerst für Nahrungsmittelzufuhr sorgen. Und dann muss er schauen, dass die andere Nahrung bekommen. Sonst werden sie alle davonlaufen aus dem verheißenen Land. Ja, Vers 11. Der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte, die Steineiche, die in Ophra war, das Joas, dem Abjesriter, gehörte, und Gideon, sein Sohn. Was macht er? Was macht er gerade? Der schlug gerade Weizen aus in der Kelter, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Hier haben wir das Erste, was er tut. Gideon schaut, dass genug Nahrung vorhanden ist. Der weiß, die Midianiter kommen und werden die Ernte vernichten. Jetzt geht er dorthin, wo ihn niemand sieht, in die Kelter. Das waren so Gruben. Da schlägt den Weizen, drischt man nicht in der Kelter. In der Kelter, da tritt man den Wein. Ja. Aber nicht den Weizen. Aber dort versteckt er sich, schlägt den Weizen aus, damit er genug Nahrungsmittel hat. Der Schlüssel zum Überleben Israels im verheißenen Land, genug Nahrungsvorrat. Das ist hier der erste Punkt, den wir uns merken wollen. Wenn es irgendwo große Krisen gibt, wenn Gemeinden beginnen zu hungern, das Erste und Wichtigste, was jeder einzelne Christ für sich tun muss, er muss sich geistliche Nahrungsmittelvorräte beschaffen. Es gibt Zeiten, in denen die plündernden Midianiter in Scharen einfallen, die Hand eines jeden gegen den Nächsten und jedes Nächsten Hand gegen den anderen, wo man dann anfängt, jeder tut, was er irgendwie für gut achtet, jeder tut, was ihm gut dünkte. Das war kein König in Israel. Gemeinde hungert. Wenn das passiert, schau, dass du dir selbst und dem Volk Gottes gute Nahrung beschaffst. Mit dem beginnt es immer. Geistliche Nahrung. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes kommt. Es beginnt immer mit Bibellesen. Wenn irgendwo Verfallserscheinungen waren, dort, wo die Menschen begonnen haben, die Bibel zu lesen und nachzudenken, sich Zeit zu nehmen, dort konnte es beginnen zu gesunden. Bevor du kämpfst, musst du dir selber Nahrungsmittel anschaffen. Und dann musst du wahrscheinlich gegen die Brüder kämpfen. Der Saul, Sie kennen den Saul, was der gemacht hat? Der war sehr, sehr unweise. Da waren die Israeliten, die sollten kämpfen gegen die Feinde. Und was macht der unweise König? Der sagt den Israeliten, sie sollen fasten. Am Tag des Kampfes, am Tag der Schlacht sollen sie fasten. Nichts essen. Jetzt, was kann ein Krieger kämpfen, wenn er nicht isst? Wo soll er denn seine Kraft hernehmen? Und was kann ein geistlicher Soldat kämpfen, wenn er keine geistliche Speise zu sich nimmt? Das war sehr unweise von Saul, 1. Samuel 14, Vers 24 und 25. Zum Glück hat der Jonathan den Honig gefunden. Ja, zurück, Vers 12. Der Engel des Herrn erschien ihm und sagte zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Das war eine Verheißung für den Gideon und eine Ermutigung. Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Und Gideon sagte zu ihm, bitte, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat denn dieses alles uns betroffen? Wo sind alle seine Wunder, die unsere Väter uns erzählt haben, indem sie sagten, hat der Herr uns nicht aus Ägypten heraufgeführt? Und hat nun Yahweh, hat nun der Herr uns verlassen und uns in die Hand Midians gegeben? Und der Herr wandte sich zu ihm und sagte, gehe hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich dich nicht gesandt? Und er sagte zu ihm, bitte, mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, meine Tausende ist das Ärmste in Manasse und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Und der Herr sagte zu ihm, ich werde mit dir sein und du wirst Midian schlagen, wie einen Mann. Der Herr offenbart sich ihm, der sich Nahrungsmittel besorgt hat, dort im Verborgenen. Der Herr stärkt ihn, der Herr rüstet ihn zu innerlich, ermutigt ihn. Und jetzt bekommt die zweite Aufgabe, das zweite, was er tut. Er argumentiert mit Gott. Er beginnt mit Gott zu sprechen. Gebet, Gebet. Bevor man mit den Brüdern streitet und bevor man mit den Midianitern kämpft und die Baalsgötzen ausrottet, muss man beten. Bevor du mit den Brüdern in den Kampf gehst, oder also gegen die Brüder, die Baalsaltäre aufgerichtet haben, in den Kampf gehst, musst du beten. Kämpfe mit dem Herrn, streite mit dem Herrn, argumentiere mit ihm, bring deinen Fall vor ihn, bis du deinen Fall gewonnen hast. Geh hin in dieser deiner Kraft. Gideon hatte Kraft. Warum hat er Kraft? Er hat ja Weizen ausgeschlagen, hat auch was gegessen, hatte er Kraft, hat sich versorgt. Geh hin in dieser deiner Kraft. Und jetzt steht er vor Gott, bleibt vor Gott stehen, bevor er hingeht. Vers 17, und er sagte zu ihm, wenn ich nun Gnade gefunden habe in deinen Augen, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Weiche bitte nicht von hier, bis ich zu dir komme und meine Gabe herausbringe und dir vorsetze. Und er sagte, ich will bleiben, bis du wiederkommst. Und dann läuft er schnell weg, um etwas zu holen, ein Ziegenböckchen, nicht um gegen die Brüder zu kämpfen. Nein, er bleibt immer noch stehen vor dem Herrn, er holt ein Opfer. Er bleibt in der Anbetung. Vers 19, da ging Gideon hinein, bereitete ein Ziegenböckchen zu und ungesäuerte Kuchen aus einem Efamehl. Das Fleisch tat er in den Korb und die Brühe tat er in den Topf. Welches Mehl denn? Das ist das Mehl, das er sich ausgeschlagen hatte aus dem Weizen, gedroschen hatte. Jetzt bringt er das, was er sich als Nahrung beschaffen hat, bringt er jetzt in der Anbetung zu Gott. Und er brachte es zu ihm heraus unter die Terebinte, die Steineiche, und er setzte es ihm vor. Und der Engel Gottes sagte zu ihm, nimm das Fleisch und die ungesäuerten Kuchen und lege es hin auf diesen Felsen da und die Brühe gieße aus. Und er tat es so. Also er hatte sich genug Weizen angeschafft, um jetzt einen Teil als Anbetungsopfer dem Herrn zu bringen, Speisopfer darzubringen. Er konnte dem Herrn etwas vorsetzen. Die Lektion daraus, wir wollen immer gleich lernen, die Lektion daraus, nun genügend schauen, dass genügend vorhanden ist. Manche Frauen, ich war in der Ukraine mal, und da kam ich in ein Haus. Die Leute sind so arm. Und ich dachte, oh, jetzt kommen wir. Und sie sagt, wir müssen jetzt essen. Und ich denke mir, die Frau hat doch nichts im Haus für sich selber. Jetzt kommen wir. Wir müssen unbedingt hier bleiben und essen, mein Übersetzer und ich. Ja, okay, dann setzen wir uns hin. Dann holt sie aus einem Schrank Essen. Und mein Übersetzer hat mir gesagt, das machen die Ukrainer. Die haben einen gewissen Schrank, einen gewissen Kühlschrank oder was. Und da haben sie immer Essen für Gäste. Wenn sie für sich nichts haben, für Gäste haben sie immer was bereit. Es wäre eine beschämende Sache, wenn ein Gast kommt und man hat nichts im Haus. Puh, kommt der Gast und sagt, ich kann dir leider nichts geben, nichts vorsetzen. Oh, das ist sehr beschämend. Gastfreundschaft ist im Orient überhaupt das wichtigste Gebot. Aber noch größere Schmach ist es, wenn der Herr kommt und man kann ihm nichts vorsetzen. Man hat nichts. Hast du nichts dem Herrn zu bringen? Nein, nichts. Wir hatten in Österreich öfter Versammlungen, wo die Brüder was bringen konnten. Da hieß es, bringt dem Herrn etwas, aus eurer stillen Zeit, was ihr gelesen habt. Und ich kann mich gut erinnern, wir waren so junggläubig und da saßen wir Und es war still, keiner stand auf, niemand. Jeder dachte dran, oh, ich hätte meine stille Zeit besser machen sollen. Und dann stand ein Bruder auf und sagt, haben wir nichts dem Herrn zu bringen? Das war beschämend. Ich habe mich so geschämt. Na warte, das nächste Mal komme ich vorbereitet. Ja. Es ist eine beschämende Sache. Was will man dem Herrn vorsetzen? Wenn man jeden Tag in der stillen Zeit liest und betet und nachdenkt und sich Notizen macht, irgendwas hat man dann, was man dem Herrn als Anbetungsopfer darbringen kann. Und wenn es nur ein kurzes Gebet ist. Ja, hier ist ein tragisches Ergebnis von Streit und Ungehorsam in der Gemeinde. Die Seelen sind ausgedörrt. Ich kam schon in solche Gemeinden. Die Seelen waren ausgedörrt. Nichts. Und wenn sie dann vor dem Herrn treten, dann war Stummfilm. Stumm. Und genau das will der Feind, dass dem Herrn die Anbetung und die Ehre geraubt wird. Nun, Gideon nicht. Gideon hatte was zu essen für den Herrn. Gideon hatte ein Anbetungsopfer und er bleibt in der Anbetung vor dem Herrn. Und der Engel des Herrn, Vers 21, und der Engel des Herrn streckte das Ende des Stabes aus, der in seiner Hand war, und berührte das Fleisch und die ungesäuerten Kuchen. Da stieg Feuer aus dem Felsen und verzehrte das Fleisch und die ungesäuerten Kuchen. Und der Engel des Herrn verschwand aus seinen Augen. Da sah Gideon, dass es der Engel des Herrn war. Und Gideon sagte, ach, mein Herr, Jahweh, da ich ja den Boten des Herrn gesehen habe, von Angesicht zu Angesicht. Ach Herr, Gott hat sich ihm geoffenbart und jetzt ist er zutiefst getroffen. Er hat jetzt den Beweis, dass der Herr ihm erschienen war. Er hat eine Begegnung mit dem Herrn. Jetzt ist er befähigt, Israel zu befreien. Jetzt ist er gestärkt durch das Angesicht des Herrn. In dem Augenblick sieht er sich selbst als Teil dieses schwachen, hungernden Volkes Israels. Aber da entdeckt er das Wesen Gottes. Da entdeckt er etwas von Gott. Und das führt ihn in die Anbetung. Vers 23. Der Herr sagte zu ihm, Friede dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Und Gideon baute dort dem Herrn einen Altar und nannte ihn Jahwe ist Friede, der Herr des Friedens, der Herr ist der Friede, Gott will unseren Frieden. Das, im Hebräischen heißt das Shalom und Shalom heißt mehr als Friede. Shalom heißt eigentlich Wohlergehen, Gedeihen. Glücklich ist der Diener des Herrn, der diese Ausgeglichenheit und diesen Herzensfrieden hat, mitten in einer Gemeinde, wo Zank und Unfrieden und Zwietracht und Streit und Bitterkeit ist. Der Herr ist Friede. Und in dieser tiefen Gemeinschaft mit dem Herrn findet er Kraft, findet jeder Kraft, diesen Zustand zu ertragen und dann vom Herrn sich gebrauchen zu lassen. Also er entdeckt in diesem Moment, dass das Wohlergehen Israels ist in Jahweh, dem Gott Israels. Sättigung und Fülle ist in dem lebendigen Gott. Diese Kraft wird ihm also jetzt befähigen, zuerst gegen die Brüder zu kämpfen und dann gegen die Midianiter zu kämpfen. Er hat einen Kampf auf zwei Fronten zu führen. Wenn wir so ins Neue Testament schauen, Korinth. Kennt ihr die Korinther? Die Korinther, die waren eine interessante Gemeinde. Da gab es Zank, da gab es Streit, da gab es sicher auch ausgedörrte Seelen. Da gab es sogar Irrlehre. Der eine sagt, dann gab es Parteiungen, ich bin dessen und ich bin des Paulus und ich bin des Apollos und ich bin des Petrus und so weiter. Aber der Apostel Paulus kennt den Gott des Friedens und er weiß, was er ihnen schreiben soll. Er sagt, unsere Drangsal ist nur zeitlich und leicht, aber sie bewirkt ein überaus großes Gewicht an Herrlichkeit. Denen, die nicht auf das Irdische schauen, sondern die auf den Herrn schauen, die nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. Im 2. Korintherbrief redet er davon. Wir werden darauf noch zurückkommen. Sollten wir jemals in so eine Situation kommen, dann möge uns Gott Weisheit geben, dass wir die ersten Dinge an die erste Stelle setzen. Erstens, Nahrungsvorrat beschaffen für mich selbst und dann auch etwas übrig haben für die anderen. Zweitens, mit Gott argumentieren, mit Gott den Fall vor Gott bringen. Drittens, in der Anbetung verharren. Genug Nahrung für die Seele haben, dass man auch die Anbetung Gottes fortsetzen kann, in schwieriger Zeit. Der kann uns durchtragen durch die trockensten Zeiten. Wir lesen weiter in Vers 25. Es geschah in jener Nacht, da sagte der Herr zu ihm: Nimm den Stier deines Vaters, und zwar den zweiten siebenjährigen Stier, und reiße den Altar des Baal nieder, der deinem Vater gehört, und die Aschera, die daneben ist, haue um. Übrigens, wissen Sie, was Gideon bedeutet? Der Umhauer. Der Umhauer. Haue um. Den Altar des Baal reiße nieder, der deinem Vater gehört, und die Aschera, die daneben ist, haue um. Der muss also gegen die eigenen Verwandten wieder vorgehen müssen. Der Altar gehört dem Vater. Vers 26. Und baue dem Herrn, deinem Gott, einen Altar auf dem Gipfel dieser Bergfestung mit der Zurüstung, und nimm den zweiten Stier und opfere ein Brandopfer mit dem Holz der Aschera, die du umhauen wirst. Jetzt ist also Gideon bereit, das Übel anzugehen. In seinem eigenen Elternhaus steht schon ein Baalsaltar, und nicht nur dort. Er soll einen siebenjährigen Stier nehmen. Man hat sich gefragt, warum eigentlich gerade ein siebenjähriger Stier, ich weiß auch nicht warum, aber vielleicht deshalb, weil die Israeliten mittlerweile schon 7 Jahre unter Midianiter-Herrschaft stehen, unter der Plünderung und Raubung der Midianiter. 7 Jahre. Und Gideon nahm 10 Männer von seinen Knechten, Vers 27, 10 Männer von seinen Knechten und tat, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und es geschah, weil er sich vor dem Haus seines Vaters und vor den Leuten der Stadt fürchtete, es am Tag zu tun, so tat er es bei Nacht. Gideon gehorcht. Er ist gehorsam. Er tut es in der Nacht. Er hatte Angst in der Öffentlichkeit, er hatte Angst vor dem Widerstand, der ihm da begegnen wird. Aber er tut es. Hauptsache er tut es, ob in der Nacht oder bei Tage. Er tut es. Und er reißt die Altäre nieder. Vers 28. Und als die Leute der Stadt früh morgens aufstanden, siehe, da war der Altar des Baal umgerissen und die Aschera, die daneben war, umgehauen, und der zweite Stier war als Brandopfer auf dem erbauten Altar geopfert. Und sie sagten einer zum anderen: Wer hat das getan? Und sie forschten und sie fragten nach. Und man sagte: Gideon, der Sohn des Joas hat das getan. Die Leute der Stadt sagten zu Joas, zum Vater: Gib deinen Sohn raus, dass er sterbe, weil er den Altar des Baal umgerissen hat und weil er die Aschera, die daneben war, umgehauen hat. Und Joas sagte zu allen, die bei ihm standen: Wollt ihr für den Baal streiten oder wollt ihr ihn retten? Wer für ihn rechtet, der soll getötet werden bis zum Morgen. Wenn er ein Gott ist, so rechte er für sich selbst, weil man seinen Altar umgerissen hat. Und man nannte ihn an jenem Tage Jerubbaal, also Baal streite gegen ihn, indem man sagte, der Baal rechte oder streite mit ihm, weil er seinen Altar umgerissen hat. Der Joas, der Vater Gideons, ist weise. Er merkt, was sein Sohn getan hat, aber irgendwie kommt er zur Besinnung durch diese Tat seines Sohnes und merkt, wenn die jetzt unbedingt kommen wollen und den Baal-Gott verteidigen, dann sollen sie doch mal still sein und warten. Wenn er ein Gott ist, dann kann er sich ja selber verteidigen. Und das leuchtet er den Leuten ein. Tatsächlich, wenn Baal Gott ist, dann soll er sich selbst verteidigen. Was lernen wir aus der Geschichte? Gideon war, das kostete ihm viel, in so einer schwierigen Zeit gegen die eigenen Volksgenossen vorgehen. Aber er hat es getan, er war gehorsam. Gehorche dem Herrn, das ist die Aufgabe, das ist unsere Aufgabe, unsere Priorität. Wenn wir es mit Traditionen oder heidnischen Sitten zu tun haben, die im Widerspruch zur Bibel stehen, gehorchen wir zum Herrn. Gott sagt anders. Sagen wir, die Bibel sagt aber so. Ich muss dem Herrn gehorchen, nicht negativ sein, sondern gehorsam dem Herrn einfach tun, was er sagt. Und dann, Verse 33, und ganz Midian und Amalek und die Söhne des Ostens versammelten sich allesamt und sie setzten über den Jordan und lagerten sich im Tal Jezreel. Die Midianiter kommen, rufen ihre Heere zusammen. Und da lesen wir in Vers 34, und der Geist des Herrn kam über Gideon. Weil er gehorsam war, kann der Geist ihn jetzt übernehmen, kann der Geist ihn jetzt beflügeln, stärken. Und es stießen die Posaune und die Abiesritter wurden zusammengerufen, ihm nach. Und er sandte Boten durch ganz Manasse und auch sie wurden zusammengerufen, ihm nach. Jetzt kann er führen, weil er sich selbst ernährt hat, weil er gehorsam war, weil er vor dem Herrn gestanden hat im Gebet, weil er in der Anbetung verharrt hatte, weil er bereit war, gegen die Brüder sich hinzustellen und die Baals-Altäre umzuhauen, weil er gehorsam war, jetzt kann er führen. Wenn der Geist des Herrn über jemandem kommt, dann bedeutet das nicht, dass der nicht mehr logisch denken muss oder denken kann. Im Gegenteil, jetzt fängt er an, ganz logisch zu überlegen und zu planen. Und er sammelt die Soldaten zusammen. Der Geist des Herrn ist jedem Christen gegeben. Wir sind gesalbt mit dem Geist des Herrn. Ihr habt die Salbung. Ihr habt die Salbung. Ihr habt nicht nötig, dass ihr einen Guru habt, der euch jeden Schritt sagt, den ihr tun müsst. Johannes sagt das in 1. Johannes 2, Vers 20. Ihr habt die Salbung. Habt nicht nötig, dass euch jemand lehre. Gemeint ist, dass du einen Privatlehrer hast, der dir Schritt für Schritt sagt, was du machst. Wir sind froh für alle Lehrer, die uns helfen, das Wort Gottes zu verstehen. Aber wir brauchen nicht einen Guru, einen persönlichen. Nein, wir haben den Herrn der Herrlichkeit und wir haben seinen Geist. Und der Geist ist es, der uns zurüstet. Wenn wir gehorsam sind, wird der Geist sich zu uns stellen und er kommt mit seiner Kraft. Er ist da. Hier ist eine spezielle, das spricht hier von einer speziellen Ausrüstung. Jeder Christ hat den Geist ohnehin, aber es gibt Zeiten, wo uns der Geist in besonderem Maße ausrüstet. Das war bei Petrus auch so. Petrus hatte den Geist, hatte den Heiligen Geist bekommen zu Pfingsten, aber als es dann dran war, vor dem Hohen Rat zu sprechen, da heißt es, der sprach ja voll Heiligen Geistes. Da hat ihm der Geist in besonderer Weise ausgerüstet. Das ist so wie mit meinen Autoreifen. Wenn ich in Urlaub fahre und das Auto voll packe oder wenn ich irgendwo hinfahre, habe alles voll im Auto. Was mache ich mit den Reifen? Ich gebe ihnen eine Extrafüllung. So macht es Gott auch mit uns. Manchmal gibt es besondere Dinge, die wir zu tun haben. Da braucht es besondere Ausrüstung und der Herr macht es. Wir können ihm vertrauen. Der Herr Jesus selber hat uns versprochen, dass wenn wir in eine besondere Situation kommen, wo wir besondere Weise brauchen, dann sollen wir ruhig sein. Der Herr wird uns die Weisheit geben. Zur Stunde, können ihm vertrauen. Aber wichtig ist, dass wir gehorsam sind. Gehorsam ist irgendwie der Knackpunkt. Gehorsam ist das Um und Auf. Ich erinnere mich an die Biografie von Bak Singh, einem Missionar in Indien, die ich gelesen habe. Dieser Mann, den hat der Herr sehr gebraucht. Er hat sehr viel gebetet. Er hat viel, viel, immer wieder gebetet. Und der hat, man sagt, es seien 600 bis 1000 Gemeinden entstanden durch seine Evangelisationsarbeit. Es war eine richtige Erweckung in Indien in der Mitte des Jahrhunderts, 40er, 60er Jahre. Er lebte bis ins Jahr 2000, er wurde 97 Jahre alt. Dieser Mann, Bak Singh, hat immer wieder gepredigt. Er war ein schlechter Prediger, der hatte ein bisschen einen Sprachfehler. So wie ein Maschinengewehr hat er gesprochen, ja, und immer wieder gestockt und wieder gestockt und wieder da und aber er hat gepredigt und wenn er gepredigt hat, dann ging es einem durch und durch und da hat er gepredigt, was die Christen brauchen, ist Gehorsam. Also ganz schnell geredet, was die Christen brauchen, ist Gehorsam. Wir müssen wieder gehorsam werden. Tu, was der Herr dir sagt. Haben immer wieder gepredigt und er selber hat das gelebt. Gehorsam, dann kommt der Geist Jahwes über Gideon. Vers 36, und er sandte Boten durch Asser und durch Sebulon, durch Naphtali, und sie zogen herauf ihnen entgegen. Und Gideon sagte zu Gott, wenn du Israel durch meine Hand retten willst, so wie du geredet hast, siehe, ich lege ein Wollvlies, das ist eine frisch geschorene Wolle, ich lege ein Wollvlies auf die Tenne. Wenn Tau auf dem Vlies allein sein wird und auf dem ganzen Boden Trockenheit, so werde ich erkennen, dass du Israel durch meine Hand retten wirst, so wie du geredet hast. Und es geschah so. Und er stand am anderen Morgen früh auf und er drückte das Vlies aus und presste Tau aus dem Vlies, eine Schale voll Wasser. Und Gideon sagte zu Gott, dein Zorn entbrenne nicht gegen mich und ich will nur noch diesmal reden. Lass es mich bitte nur noch diesmal mit dem Vlies versuchen. Möge doch Trockenheit sein auf dem Vlies allein und auf dem ganzen Boden sei Tau. Und Gott tat so in jener Nacht. Und es war Trockenheit auf dem Vlies allein und auf dem ganzen Boden war Tau. Was macht Gideon hier? Gideon weiß, was er zu tun hat. Es war nicht, dass er den Willen Gottes auf diese Weise erforscht hat. Er wusste den Willen Gottes schon längstens. Gott hat ihm schon lange gesagt, dass er gegen die Midianiter kämpfen soll und dass er Israel aus der Hand der Midianiter retten wird. Das war nicht die Frage. Und er hat auch gewusst, dass es Gott ist, der ihm den Auftrag gegeben hat. Das hat er auch schon herausgefunden dort, als Gott mit Feuer antwortete. Das war auch klar. Warum macht er das hier? Nun, Gideon braucht Bestätigung. Und Gideon plant, Gideon sieht, er hat die Heere gesammelt. Wann soll ich kämpfen? Soll ich jetzt? Er war ein bisschen unsicher geworden in all dem. Was ist als nächstes dran? Und er braucht eine zusätzliche Bestätigung vom Herrn. Man könnte sagen, hätte er ja nicht unbedingt gebraucht. Ich weiß es nicht, aber er hat es gebraucht. Und in Demut hat er sich dem Herrn zugewandt und gesagt, Herr, gib mir eine Bestätigung für diese Spezialaufgabe, die ich hier habe. Wenn ich mir die Midianiter anschaue, 135.000 plus, ich weiß nicht wie viele, aber mindestens 135.000 gegen die Israeliten. Ja, damals waren sie 40.000 bei Deborah und Barak. Also da waren sie, ja, wir lesen dann, wie viel sie waren, ja, weniger als 40.000. Und wie soll ich da gegen diese Übermacht kämpfen? Und er braucht Bestätigung für die Sache, die er zu tun hat. Wir dürfen das auch. Es geht nicht darum, dass wir den Willen des Herrn erfragen, indem wir irgendwie dem Herrn da ein Ultimatum setzen oder irgendwie ihm befehlen, was er zu tun hat. Nicht so, das ist nicht gemeint. Es geht nur einfach daran, dass er in seiner Einfachheit dem Herrn bittet, in Demut, Herr, gib mir einfach eine Bestätigung, dass ich am richtigen Weg bin, jetzt so mit diesen Israeliten gegen die Midianiter zu kämpfen. Wir dürfen das auch. Es geht nicht darum, dass wir, wenn wir den Willen Gottes erfahren wollen, sagt einer, da musst du halt irgendwas beten und wenn das eintrifft, dann ist es der Wille Gottes. Vorsicht, liebe Geschwister, es gibt viele klare Wege, wie wir den Willen Gottes erfahren können. Der erste ist, dass wir in die Bibel schauen, was steht geschrieben, Prinzipien der Schrift finden. Wie steht es in der Schrift? Ja? Ein Bruder hat einmal gesagt, Herr, wen soll ich heiraten? Ich liebe diejenige da. Und Herr, wenn sie morgen einen grünen Pullover trägt, dann will ich sie heiraten. Das ist nicht die Art, wie Gott vorgeht. Da kann man sich sehr, sehr täuschen, ja. Auf sowas würde ich mich niemals verlassen, sondern auf biblische Prinzipien. Es gibt genügend biblische Prinzipien, wie man vorgehen soll in der Partnerwahl. Und dann darf man dem Herrn in Demut bitten, Herr, hilf mir dabei. Und der Herr wird sagen, gut, wir schauen uns gemeinsam um. Komm, wir gehen an die Arbeit. Und du schaust und du betest und ich helfe dir, ich führe. Und da gibt es noch Brüder und Schwestern, die auch einen guten Rat bringen können. Da gibt es noch Eltern, die auch was zu sagen haben. Die kann man auch fragen, mit denen kann man sprechen und so weiter. Da gibt es Informationen, die man sich einholt. Irgendwelche Führungsfragen. Herr, soll ich dorthin ziehen oder soll ich da bleiben oder soll ich diesen Beruf nehmen oder jenen oder dieses Auto kaufen oder jenes? Da muss man sich informieren und man betet. Nicht einfach ein Vlies auslegen und sagen, jetzt, wenn das und das geschieht, dann ist es der Wille des Herrn. Da macht man sich's einfach, viel zu einfach. Das ist hier nicht der Fall. Gideon braucht nur eine Bestätigung, dass in dieser ganz, ganz schwierigen Situation der Herr ihn nicht verlassen hat und dass der Herr wirklich genau das so meint. Ein Bruder hat mir gesagt, hier ist der Test, kann Gideon durch seine Gebete den Tau des Himmels lenken? Interessant, kann Gideon durch seine Gebete den Tau des Himmels lenken? Zweimal betet er, Herr, mach, dass der Tau dort ist, mach, dass der Tau hier ist. Den Tau des Himmels, der Himmelstau. Den Segen, der das Getreide anfeuchtet und zum Wachsen bringt, trotz der Hitze des Tages. Wenn Brüder einträchtig beieinander sind, so ist es wie der Tau, wie der Tau, wie der Segen Gottes. Dort hat Gott Segen verheißen. Tau steht für den Segen. Kannst du durch deine Gebete den Tau des Himmels lenken? Kannst du durch deine Gebete den Segen Gottes herabflehen? Nun, der Herr bestärkt zweimal Gideon so offensichtlich. Und jetzt weiß Gideon eins. Es gibt keine Frage. Die Sache ist klar. Jetzt gehen wir an den Feind. Kapitel 7. Gideon, also Richter Kapitel 7, berichtet von diesem Kampf gegen den Feind. Das Ziel ist aber nicht nur, dass der Feind geschlagen wird, liebe Geschwister. Das Ziel ist mehr. Was war denn passiert? Was war geschehen in Israel? Nur einfach Feinde waren da, die Israeliten plagten. War das das Problem? Nein, nein. Das Problem war, dass die Herrschaft Gottes, die Königsherrschaft Gottes war nicht mehr da. Könnt ihr euch erinnern, Kinder, wir haben gesprochen vom unsichtbaren König. Könnt ihr euch erinnern? Wir müssen lernen, zu leben mit dem unsichtbaren König. Und das haben die Israeliten verpasst zu lernen. Was der Christ lernen muss, mit einem unsichtbaren König zu leben. Das Ziel war nicht nur, dass Midian geschlagen wird, sondern dass die Herrschaft Gottes über sein Volk wiederhergestellt wird. Deshalb waren ja die Probleme gekommen. Gott hat ein moralisches Recht auf den Gehorsam seines Volkes. Es ging nun darum, nicht nur die Midianiter rauszutreiben, es ging auch darum, die israelitischen Herzen für den Herrn, Jahwe, wieder zu gewinnen und ihnen etwas vor Augen zu führen von der Realität und von der Kraft Gottes. Das muss wieder aufgerichtet werden. Wie soll das geschehen? Nun, wir lesen Vers 1 und Jerubbaal, das ist Gideon, und alles Volk, das bei ihm war, machten sich früh auf und sie lagerten sich an der Quelle Harod. Das Lager Midians aber war nordwärts von ihm zum Hügel More hin im Tal. Und der Herr sagte zu Gideon, das Volk, das bei dir ist, ist zu zahlreich, als dass ich Midian in ihre Hand geben sollte, damit Israel sich nicht gegen mich rühme und spreche, meine Hand hat mich gerettet. Nun rufe doch vor den Ohren des Volkes aus und sprich, wer furchtsam und verzagt ist, kehre um und wende sich zurück vom Bergland Gilead. Da kehrten vom Volk 22.000 um. Und 10.000 blieben übrig. Seht ihr, keine 40.000 waren da, 32.000. Und von den 32.000 kehren 22.000 heim. Das war ganz biblisch, was hier geschah. Mose hatte geboten in 5. Mose 20, Vers 8, wer ist der Mann, der sich fürchtet und verzagten Herzens ist, der gehe und kehre zurück in sein Haus, damit er nicht das Herz seiner Brüder verzagt werde wie sein Herz. Wenn man in den Krieg zieht, dann sollen diejenigen, die Angst haben vor dem Feind, die Soldaten sollen alle nach Hause gehen. Wir brauchen keine Angsthasen im Schlachtfeld Gottes. 10.000 sind noch übrig. Und der Herr sagte zu Gideon, warum hat der Herr das gemacht? Warum hat der Herr das gemacht? 10.000 gegen 135.000. Da kommt ja einer gegen 13, oder? Warum hat der Herr das gemacht? Denken wir, es geht nicht nur darum, dass die Midianiter geschlagen werden. Es geht darum, dass etwas sichtbar wird von der Realität, der überwältigenden Realität, der übernatürlichen Macht Gottes. Gott muss so deutlich hier den Israeliten vor Augen geführt werden, dass sie merken, wer der Herr ist und dass sie ihm wieder die Herrschaft überlassen. Er ist der König. Und der Herr sagte zu Gideon, noch ist das Volk zu zahlreich, führe sie ans Wasser hinab, dass ich sie dir dort sichte. Und es soll geschehen, von wem ich dir sagen werde, dieser soll mit dir ziehen, der soll mit dir ziehen. Und jeder, von dem ich dir sagen werde, dieser soll nicht mit dir ziehen, der soll nicht ziehen. Und er führte das Volk ans Wasser hinab. Und der Herr sagte zu Gideon, jeder, der mit seiner Zunge vom Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle auf die eine Seite. Und auch jeden, der sich auf seine Knie niederlässt, um zu trinken, den stelle auf die andere Seite. Und die Zahl derer, die mit der Hand zu ihrem Mund leckten, war 300 Mann. Und das ganze übrige Volk hatte sich auf seine Knie niedergelassen, um Wasser zu trinken. Also was war der Unterschied? Die einen haben sich hingekniet und haben sich da richtig erfrischt und haben getrunken, so viel sie halt konnten. Ja? Und die anderen, die haben im Stehen getrunken, so nebenbei. Ja? Und er sagte, die im Stehen getrunken haben, die stellen auf die eine Seite da. Das waren nur 300 Leute. All die anderen hatten anders getrunken. Und der Herr sagte zu Gideon, durch die 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch retten und Midian in deine Hand geben. Ich kann mir vorstellen, als der Herr das sagte, wird der Gideon sagen, habe ich richtig gehört? Hat der Herr das jetzt wirklich, war das jetzt wirklich so? Ja. Durch die 300 Mann. Das ganze übrige Volk aber soll gehen, jeder an seinen Ort. Gott reduziert die Soldaten auf so wenig, dass man sich fast schämt. 300 Leute gegen mindestens 135.000, das heißt, einer muss gegen 450 kämpfen. Kann man sich ausrechnen. Aber was macht Gott hier? Gott blickt voraus und er trifft Vorsorge gegen drei Gefahren. Die erste Gefahr ist eigener Ruhm, Hochmut. Die Israeliten könnten ja denken, wir haben die Midianiter rausgeworfen. Wir haben sie besiegt. Eigene Ehre. Die andere Gefahr ist die Entmutigung. Wenn irgendwelche Feiglinge dabei sind, die könnten die anderen entmutigen. 22.000, die Angst haben, können gerade wieder nach Hause gehen. Da hat Gott auch Vorsorge getroffen. Und das dritte ist die Gefahr mangelnder Hingabe. Da waren Leute, die haben sich fest erfrischt. Aber im Krieg brauchen wir nicht Leute, die sich fest erfrischen. Im Krieg brauchen wir Leute, die schnell ein bisschen Wasser mit der Hand trinken und fertig. Wir sind schon wieder bereit zum Kämpfen. Wir brauchen Leute, die hingegeben sind. Ich denke noch an einen, es war ein General im Zweiten Weltkrieg. Und er hatte gesagt zu den Soldaten, wenn ich sehe, wie diese Soldaten die Marmelade auf das Butterbrot streichen und genüsslich das Butterbrot verzehren, dann sage ich eins, wir haben den Krieg schon verloren. Er wollte nur sagen, Leute, so nicht. Entweder seid ihr Soldaten, da wird schnell und da wird mit ganzer Hingabe an die Sache gekämpft und da denkt man nicht an die eigene Lust und an die eigene Befriedigung. Nun, hier drei Gefahren, Eigenruhm, Entmutigung und mangelnde Hingabe. Das sind alles Gefahren von Dienern Gottes. Wir alle sind gefährdet, dass wir entweder uns selbst rühmen oder dass wir entmutigt werden und verzagt oder dass wir bequem werden und nicht wirklich uns dem Herrn hingeben. Nicht die größte Armee gewinnt die Schlacht. Manchmal denkt man sich, wenn man so in einem Kampf steht, es gibt ja so Kämpfe innerhalb der Gemeinden auch manchmal. Und da denkt sich einer, ich schaue, dass ich möglichst viel auf meiner Seite habe. Und dann baue davor, ja, und will die Leute gewinnen für seine Meinung. Ich schaue, dass ich möglichst viel auf meiner Seite habe. Je mehr Leute auf meiner Seite, desto wahrscheinlicher ist mein Sieg. Aber wenn wir auf diese Weise die Schlacht gewinnen, dann fehlt uns nach dem Sieg noch immer das Entscheidende, die Wiederherstellung der Herrschaft Gottes. Es geht nämlich nicht darum, dass wir einfach einen Sieg haben. Es geht darum, dass Gottes Herrschaft wiederhergestellt wird. Das ist ganz was anderes. Es geht nicht darum, dass meine Meinung siegt und meine Meinung durchgesetzt wird, sondern es geht darum, dass Gottes Autorität im Volk Gottes wiederhergestellt wird. Das ist Gottes Ziel in meinem Leben, das ist Gottes Ziel in jedem Leben eines jeden Christen und einer jeden Gemeinde, Aufrichtung der Herrschaft Gottes. Vers 8. Und sie nahmen die Wegzehrung des Volkes mit sich und seine Posaunen Und er entließ alle Männer von Israel, jedem zu seinen Zelten, aber die 300 Mann behielt er. Das Lager Midians war unten im Tal. Die 300 Leute, was bekommen sie? Wegzehrung, Nahrungsmittelzufuhr. Merken wir etwas? Gideon denkt immer noch gleich. Wichtig ist, dass Soldaten genug zu essen haben. Wegzehrung. Die Krieger werden mit genügend Nahrung versorgt. Na, wenn sie die Nahrung der anderen 10.000 bekommen haben, hat jeder Essen für 30. Ich weiß nicht, wie das war. Jedenfalls Vers 9. Und es geschah in jener Nacht, da sagte der Herr zu ihm, mach dich auf, geh in das Lager hinab, denn ich habe es in deine Hand gegeben. Es ist interessant, was der Herr hier tut. Es kommt immer noch nicht zum Krieg. Und man kann sich vorstellen, Gideon schaut die 300 Leute an und dann schaut die Midianiter an, 135.000 plus, noch mehr. Der Herr ermutigt ihn noch einmal. Gideon, wart nur, ich weiß genau, was ich tue. Mach dich auf, geh in das Lager hinab, denn ich habe es in deine Hand gegeben. Und wenn du dich fürchtest, hinabzugehen, also alleine hinabzugehen, dann geh mit Pura, deinem Knaben, zum Lager hinab. Also er soll jetzt ins feindliche Lager hinunterschleichen. Und du wirst hören, was sie reden. Und danach werden deine Hände erstarken. Und du wirst in das Lager hinabgehen. Gott ist ein Ermutiger. Gott ist ein richtiger Vater. Und ein Vater ist ein Ermutiger. Der ermutigt seine Kinder. Wie viel tut er doch, um unseren Glauben zu stärken. Immer wieder. Der Herr lässt gewisse Dinge in unserem Leben zu, die unser Vertrauen zu ihm stark machen. Immer wieder. Damit Gottes Herrschaft aufgerichtet wird, braucht es Glauben und Vertrauen auf ihn. Damit wir gewisse Feinde in unserem Leben angehen, Feinde, die sich schon so festgesetzt haben vielleicht in unserem eigenen Leben. Vers 11, in der Mitte, da ging er mit Pura, seinem Knaben, hinab, bis an das Ende der Gerüsteten, die im Lager waren. Also gefürchtet hat er sich, sonst hätte er den Pura nicht mitgenommen. Dann ging er ins Lager hinab. Ist doch schön, dass der Herr uns manchmal so einfach so einen Pura zur Seite stellt. Wir sind gar nicht alleine. Es sind immer ein Bruder oder eine Schwester da, die uns, komm, wir gehen gemeinsam. Wunderbar, Vers 12, von Midian und Amalek und alle Söhne des Ostens lagen im Tal wie die Heuschrecken an Menge und ihre Kamele waren ohne Zahl, wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist an Menge. Nun, das ist so ein Ausdruck, wie der Sand am Ufer des Meeres, das heißt so viel, dass du sie nicht zählen kannst. Hat jemand von Ihnen schon mal 135.000 Leute gezählt? Da wird man gar nicht fertig mit zählen. Unzählbar. Wie der Sand am Ufer des Meeres an Menge. Und Gideon kam und siehe, ein Mann erzählte seinem Genossen einen Traum und sagte, siehe, ich habe einen Traum gehabt. Und siehe, ein Laib Gerstenbrot rollte in das Lager Midians und es kam bis zum Zelt und schlug es, dass es umfiel und kehrte es um, sodass das Unterste zu oberst lag und das Zelt lag da. Interessanter Traum. Es geht schon wieder ums Essen. Ein Gerstenbrot. Vorher haben wir vom Weizen gelesen und jetzt von der Wegzehrung und jetzt hier vom Gerstenbrot. Das Heer Gideons wird wie ein großer Brotleib dargestellt in dem Traum. Sie sind gut versorgt mit Nahrung, diese Soldaten. Die Nahrungsmittelzufuhr klappt. Wer Nahrung hat, kann gut kämpfen. Nun, der träumt von diesem großen Brot und das Brot kommt und wälzt alles nieder. Vers 14, und sein Genosse antwortete und sagte, das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, des Sohnes des Joas, des Mannes von Israel. Gott hat Midian und das ganze Lager in seine Hand gegeben. Und es geschah, als Gideon die Erzählung des Traumes und seine Deutung hörte, da fiel er nieder und huldigte. Er betete an, heißt er huldigte. Er hat sich vor dem Herrn niedergeworfen in Anbetung und er kehrte in das Lager Israels zurück. Jetzt ist er gestärkt. Jetzt weiß er noch einmal, Gott ist mit uns. Und die Midianiter zittern vor uns. Wenn die wüssten, 300 Leute, wenn die wüssten. Ja. Wenn Menschen dem Herrn, wenn Menschen, Geschwister, wenn Menschen dem Herrn ganz dienen, braucht es gar nicht viele. Wenn jemand ganz sein Leben dem Herrn verschreibt und dem Herrn gehorsam ist, es braucht gar nicht viele. Manchmal denken wir, nein, wir brauchen mehr, wir müssen mehr sein. Nein, wir müssen nicht mehr sein. Wenn wir treu sind mit dem Herrn, ein paar Leute können Einfluss haben in einem ganzen Dorf oder in einem Stadtteil. Ein paar Leute. Denken Sie nicht, wir sind so wenige in Brake. Ein paar Leute, die dem Herrn ganz dienen, sie haben Einfluss, mehr Einfluss, als wir denken. Diese winzige Schar umzingelt von den, und die winzige Schar jetzt umzingelt das Heer der Midianiter. Wo waren wir? Vers 15. Er betete an. Und er kehrte in das Lager Israels zurück und sagte, macht euch auf, denn der Herr hat das Lager Midians in eure Hand gegeben. Vers 16. Und er teilte die 300 Mann in drei Abteilungen und gab ihnen allen Posaunen in die Hand, leere Krüge und Fackeln in die Krüge. Das ist interessant. Also ein Krug, unter dem Krug eine Fackel und dann haben sie noch Posaunen. Also in der einen Hand die Krüge mit den Fackeln darunter, war schon ein Kunstgriff, das so zu tragen, aber die schafften das mit einer Hand, in der anderen Hand die Posaune. Diese winzige Schar umzingelt das Heer der Midianiter dort in der Nacht und man sieht kein Licht, das Licht ist in dem Tonkrug verborgen. Und auf Kommando gibt es einen großen Knall. All die Tonkrüge zerkrachen, 300 Tonkrüge auf einmal gleichzeitig. Und es gibt einen Posaunenton von 300 Menschen, die in die Posaune stoßen. Mitten in der Nacht, wenn die anderen schlafen. Das war Überraschungseffekt. Die Feinde sehen das Licht, sie sehen aber nicht, wer hinter dem Licht ist. Ja? Wenn Lichter auf uns zukommen, auf der Straße, wir wissen nicht, wer dahinter ist. Wir sehen nur den Scheinwerfer. Es könnte ein Auto sein, es könnte ein riesengroßer Lastwagen sein. Es können auch nur zwei Jungen sein, die einen Scheinwerfer spazieren tragen. Ja? Kommt Licht und sie wissen nicht, was hinter dem Licht ist. Vers 17, er sagte zu ihnen, seht es mir ab und tut ebenso. Siehe, wenn ich an das Ende des Lagers komme, so soll es geschehen, dann tut ebenso, wie ich tue. Stoße ich in die Posaune, ich und alle, die bei mir sind, so sollt auch ihr in die Posaunen stoßen, rings um das Lager, um das ganze Lager, und sollt rufen, für Jahwe, für den Herrn und für Gideon. Und Gideon und die 100 Mann, die bei ihm waren, kamen an das Ende des Lagers beim Beginn der mittleren Nachtwache. Man hatte gerade die Wachen aufgestellt und sie stießen in die Posaunen und zerschmetterten die Krüge in ihrer Hand. Da 100, dort 100, dort 100. Die Midianiter reißen den Kopf hin und her und kommen in große Verwirrung. Die drei Abteilungen stießen in die Posaunen, zerbrachen die Krüge und sie hielten in ihrer linken Hand die Fackeln und in ihrer rechten Hand die Posaunen zum Blasen und riefen Schwert Jahwes und Gideons. Und sie standen jeder an seiner Stelle rings um das Lager. Da fing das ganze Lager an zu laufen und schrie und floh. Die waren so aufgeschreckt vom Schlaf, es war dunkel, die hatten keine Lichter, die Lichter waren nur ringsherum von den Feinden. Und dann laufen sie irgendwie herum, ganz untypisch für einen Kampf. Die Israeliten bleiben stehen, aber laufen tun nur die Midianiter. Die Israeliten bleiben an der Stelle stehen, wo sie geblasen haben. Und sie sehen jetzt zu, was der Herr tut. Sie müssen nichts weiter tun. Sie müssen nicht herumlaufen, sie müssen kein Schwert ziehen. Sie stehen nur da. Ihr werdet stille sein, ich werde handeln. Und was macht der Herr? Das Eigentliche tut Gott. Den eigentlichen Kampf führt der Herr. Und es ist ein großartiger Sieg. Der Herr richtete das Schwert eines jeden gegen den anderen, und zwar im ganzen Lager. Und das ganze Lager floh bis Bet-Schitta nach Zerera hin, bis an das Ufer von Abel-Mehola bei Tabat. Was können wir lernen aus diesem Kampf? Was ist die Lektion hieraus? Wir alle haben irdene Gefäße. Wir haben alle irdene Gefäße. Paulus sagt, unser Leib ist ein irdenes Gefäß. Und was haben wir in dem Leib drinnen? Ein Licht. Gott, der gesagt hat, es werde Licht, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der ist es, der in unsere Herzen hinein einen Schein gegeben hat, eine Lampe, eine Fackel gegeben hat, dass durch uns entstünde die Erkenntnis von der Herrlichkeit Jesu Christi durch unsere Verkündigung. Was haben wir? Was haben wir? Irdene Gefäße, zerbrechliche Leiber. Aber wir haben ein Licht in Irden, wir haben einen Schatz in unseren irdischen Gefäßen. Das Licht des Evangeliums, das der Herr angezündet hat, das Licht Jesu Christi. Und wir verkündigen nur einfach die Botschaft. Wir sind ein Zeugnis, wir leben und wir verkündigen. Wir kommentieren, wenn uns die Leute fragen. Oder vielleicht auch dort, wo der Herr es schenkt, wo der Herr eine Gelegenheit schenkt zum Gespräch. Wir verkündigen die Wahrheit. Paulus hat davon gesprochen im 2. Korintherbrief. 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 6. Das möchte ich gerne lesen. 2. Korinther 4, Vers 6. Oder ich lese schon von Vers 4, ist gut, Vers 6. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis soll Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Da haben wir es. Ein Licht haben wir in uns, ein Schatz, aber in irdenen Gefäßen. Und wenn jetzt das irdene Gefäß auch zerbricht, wenn auch der äußere Mensch verfällt, der innere wird von Tag zu Tag erneuert. Innerlich bekommen wir Kraft und innerlich der Herr gebraucht uns. Oft sind wir sehr schwach in unserer körperlichen Erscheinung. Vielleicht sind wir krank und müssen predigen. Der Herr verwendet es. Wir staunen nur. Was habe ich eigentlich getan? Ich habe die Bibel vorgelesen, ein bisschen kommentiert. Und der Herr hat es gebraucht zu seiner Verherrlichung. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Größe der Kraft Gott zugehöre, nicht uns. Damit offenbar wird, dass die Kraft nicht von uns ist, sondern von Gott. Warum hat der Herr durch 300 Israeliten die Midianiter geschlagen? Damit offenbar wird, dass es der Herr war, nicht die Israeliten. Die haben gar nichts getan. Wenn unser altes irdenes Gefäß zerschmettert wird, was soll's? Die herrliche Macht Gottes soll an uns offenbar werden. Paulus sagt, ihr Korinther habt zu Recht gesagt, dass mein Leib schwach ist. Ihr habt zu Recht gesagt, seine persönliche leibliche Gegenwart ist schwach, wenn er kommt. Dann steht er da mit zitternden Knien und schwachen Augen. Wahrscheinlich hat er ein Augenleiden gehabt. Seine Anwesenheit ist schwach. Das irdene Gefäß ist dabei, im Dienst für den Herrn zerbrochen zu werden. Ja, wir Diener Jesu werden allezeit dem Tod ausgeliefert, sagt er. Wir tragen in unserem Leibe das Sterben Jesu umher, sagt er. Unser physischer Leib geht mehr und mehr kaputt. Aber sagt er, während wir das tun, wird Gottes Kraft sichtbar, Gottes Macht. Gott hat in das Herz von Paulus einen Lichtstrahl hineingegeben, den Lichtstrahl von der Erkenntnis Gottes durch Jesus Christus. Dann hat er verkündigt. Nicht seine Beredsamkeit ist es. Wir müssen nicht irgendwelche Redner sein. Paulus sagt, er war kein Redner. Aber es war die Macht Gottes, die sich offenbarte. Gott legt uns immer wieder Lasten auf. Vielleicht denken Sie und sagen Sie, na, der Herr legt uns aber keine so große Last auf, dass ich sie nicht tragen könnte. Das stimmt nicht unbedingt. Es gibt auch Lasten, die größer sind, als wir sie tragen können. Paulus hat einmal eine Last auferlegt bekommen, die war so groß, dass er darunter zerbrochen ist. Er sagte, in 2. Korinther 1 spricht er davon, er sagte, die Last wurde so groß, dass wir am Leben verzagten. Ich habe verzweifelt, ich habe innerlich Schluss gemacht. Eigentlich habe ich aufhören wollen. Herr, es ist Schluss, ich sterbe jetzt. Warum war das so? Dann sagt er, das war deshalb, damit die Kraft Gottes offenbar würde. Wir haben schon das Todesurteil in uns selbst beschlossen. Aber Gott, der barmherzig ist, der hat sich erbarmt, hat uns getröstet, hat uns aufgerichtet und hat mir das Leben wieder neu geschenkt, sagt er dort in 1. Korinther 1, Vers 8 bis 11. Und nicht zuletzt wegen eurer Gebete, sagt er. Nicht zuletzt, weil ihr gebetet habt für mich. Man merkt also, es gibt Situationen, wo der Herr uns so eine Last auferlegen könnte, wo dass man denkt, ich zerbreche drunter. In dieser Situation dürfen wir uns dem Herrn übergeben und sagen, Herr, auch wenn der irdische Leib zerbricht, dein Strahl soll sichtbar werden. Es soll offenbar werden, dass die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Deshalb sei kräftig in der Gnade, sagt er. Nicht sei kräftig in deiner eigenen Gesundheit, sei kräftig in der Gnade. Das ist wichtig für den Kampf gegen den Feind. Die Midianiter, die rauben und plündern. Es gibt auch Charaktereigenschaften, die uns ausrauben und ausdörren wollen, dass wir innerlich leer werden. Verzagtheit und Feigheit und Unreinheit und Unmut und Bitterkeit und was es sein kann, diese Feinde müssen in die Flucht geschlagen werden. Vers 22, sie stießen in die 300 Posaunen, der Herr richtete das Schwert des einen gegen den anderen und zwar im ganzen Lager und das Lager floh. Sie haben sich alle zerstreut, Vers 23. Und die Männer von Israel wurden zusammengerufen von Naphtali und von Asser und von ganz Manasse. Herr, jetzt können sie kommen, die Israeliten. Und sie jagten Midian nach, Vers 24. Und Gideon sandte Boten in das ganze Bergland Ephraim und ließ sagen, kommt herab Midian entgegen und nehmt ihnen die Gewässer bei Bet-Bara und den Jordan. Dort bei den seichten Stellen des Jordan, dort konnte man die Feinde gut abfangen. Da wurden alle Männer von Ephraim zusammengerufen und nahmen ihnen die Gewässer bis Bet-Bara und den Jordan. Und sie fingen die zwei Fürsten von Midian, Oreb und Seeb, und sie erschlugen Oreb an den Felsen Oreb, und Seeb erschlugen sie bei der Kelter Seeb. Und sie jagten Midian nach, und die Köpfe Orebs und Seebs brachten sie zu Gideon auf die andere Seite des Jordans. Und es gibt einen mächtigen Sieg. Nun, wir haben nicht die Zeit, das alles zu lesen. Ein mächtiger Sieg. Man denkt, wenn jetzt die Geschichte aus wäre, ja, schöner kann es nicht sein, oder? Alles wunderbar. Aber die Geschichte geht weiter. Die Geschichte geht weiter in Kapitel 8. Da haben sie die Midianiter weiter verfolgt und da haben die Ephraimiter sich aufgeregt. Warum hast du uns denn nicht gleich gerufen? Wir wollten auch da so vorne an der Front stehen und dabei und die anderen abschlachten, als die angefangen haben zu laufen. Warum hast du uns so spät gerufen? Und Gideon ist sehr sanftmütig mit ihnen und sagt ihnen sehr weise, dort in Vers 2, in eure Hand hat Gott die Fürsten von Midian, Oreb und Seeb gegeben. Und was habe ich tun können im Vergleich mit euch? Sagt sie, schaut, ihr seid am richtigen Platz gestanden. Was wollt ihr denn da an der Front stehen oder denen nachjagen? Ihr musstet die abpassen am Jordan. Das war euer Platz. Das war ja genau der richtige Platz, wo ihr gestanden seid. Die sind euch in die Hände gelaufen und ihr konntet da den Sieg vollbringen. Und da haben sie gesagt, ah ja, ah stimmt. Ach, wieso gibt es den Streit unter Christen? Der eine sagt, aber ich möchte auch predigen und wieso werde ich so wenig gefragt zum Predigen? Und der andere sagt, und warum haben sie jetzt mich nicht eingeteilt zum Kinderstunden halten? Ich halte doch so gerne Kinderstunden und die dritte will da irgendwas tun. Wieso denn überhaupt dieses Gerede? Der Herr hat für jeden einen Dienst. Und der eine muss hinten sein und den Rücken stärken. Der eine muss im Gebet sein und flehen. Und der Herr gebraucht gerade die Beter. Die stehen da nicht auf der Kanzel, die sieht man nicht. Aber sollen wir noch mehr ehren. Und die den Fußabstreifer putzen und sonstige Dinge, die man nicht sieht, die sollen wir hervorstechen. Die Prediger stehen sowieso im Zentrum. Aber die anderen arbeiten, die sollen wir herausstreichen. Und die Chöre, die singen und die Arbeiten, die im Verborgenen geschehen. Da wollen wir die Geschwister ermutigen. Also das macht hier der Gideon sehr, sehr gut. Eine sanfte Zunge zerbricht Knochen. Gideon kam an den Jordan, Vers 4 in Kapitel 8. Gideon kam an den Jordan, er ging hinüber. Er und die 300 Mann, die bei ihm waren, ermattet und nachjagend. Und dann waren da diese Leute von Sukkot, die haben ihn nicht auf, haben ihn nicht gestärkt, die waren sich noch nicht sicher, wer die Sieger sein werden. Die haben ihnen nichts zu essen gegeben, der wollte ihnen wieder Essen versorgen, seine Soldaten brauchen Essen, Nahrungsmittelzufuhr, die haben ihnen nichts gegeben. Und dann hat er sie gezüchtigt mit Dornen und Disteln und den anderen hat er ihren Turm, ihren Verteidigungsturm niedergerissen. Oh, oh, Gideon, denke ich mir, du musst ein bisschen aufpassen. In deinem ganzen Übermut, du züchtigst deine Brüder viel zu scharf. Mit Dornen und Disteln, den Verteidigungsturm. Die Israeliten brauchen doch einen Verteidigungsturm da in dieser Stadt. Hat ihn den Turm weggenommen, niedergerissen. Das hätte er nicht machen sollen. Da ist er weit über das Maß hinausgegangen. Gideon beginnt hier einige Fehler zu machen. Nun, jedenfalls, die Geschichte geht weiter. Und zum Schluss, da lesen wir Vers 21 am Ende. Gideon stand auf und erschlug Sebach und Zalmunna, das waren die Feinde, und er nahm die Halbmonde, die an den Hälsen ihrer Kamele waren. Also die waren keine Moslems, aber die hatten schon Halbmonde. Sie nahmen die an den Hälsen ihrer Kamele waren, das waren wertvolle Goldstücke, wie es scheint. Jedenfalls nimmt er den Schmuck der Feinde für sich. Und dann heißt es in Vers 22, die Männer von Israel sagten zu Gideon, herrsche über uns, sowohl du als auch dein Sohn. Und er sagt, nein, nein, der Herr soll über euch König sein. Der Herr soll über euch herrschen, Vers 23. Gut, Gideon, sehr gut, der hat es verstanden. Die Herrschaft des Herrn muss wieder aufgerichtet werden. Und das tut er dann auch. Aber die Schwäche, ich möchte es nur kurz erwähnen, wir haben nicht die Zeit. Die Schwäche sehen wir dann, Vers 24. Eine Bitte will ich von euch erbitten, gebt mir jeder die Ohrringe seiner Beute. Und dann kriegt er 20 Kilogramm Gold abgeliefert. Oh, der hat das Gold angeschaut, denkt sich, 20 Kilo Gold. Und dann haben sie ein Ephod daraus geschmiedet. Ach Gideon, hier hast du einen Fehler gemacht, einen großen Fehler. Er macht da ein Ephod, Vers 27, daraus und stellte es in seiner Stadt auf in Ophra. Nun, er selbst wurde nicht zum Götzendiener, aber leider wurde gerade dieses Ephod, das dort aufgestellt war, das Souvenir vom Sieg über den großen Kampf, von dem großen Sieg über den Kampf, dieses Souvenir wurde zum Fall für die Israeliten. Sie haben dann angefangen, Götzen zu dienen. Mit dem Ephod. Jetzt hat er sie gerade befreit von den Götzen und hat die Baals-Götzen umgehaut. Und jetzt fangen die Israeliten an, wegen Gideon, wegen seiner Unvorsichtigkeit, wieder ein goldenes Ephod als Götzen zu verehren. Das war ein großer, großer Fehler Gideons. Wir müssen hier schließen, morgen Fortsetzung. Der Herr möge uns bewahren vor solchen Fehlern, dass wir nicht etwas für uns suchen, Ehre für uns und Ruhm für uns und Reichtum für uns. Wir stehen auf zum Gebet, vielleicht beten noch ein paar Brüder oder Schwestern mit uns.
Was kann ich denn? Du gabst du für mich, du wärst ganz allein.